Business und Romantik. Da beißt sich doch was. Oder etwa nicht? Unser heutiger Gast versucht genau diese Gegensätze zusammenzubringen. Tim Leberecht hat den Bestseller Business Romantiker geschrieben und ist der Initiator des House of Beautiful Business. Er hat jahrelang im Silicon Valley gelebt und dort gearbeitet und bastelt aktuell an seiner Vision, Unternehmen mit humanistischen, romantischen Werten zu füllen. In unserem Gespräch diskutieren wir unter anderem über den Mut, das Menschliche, über die kalte Rationalität von Daten zu stellen, über romantische Aktionen von Unternehmen und darüber, wie Vision, Verantwortung, Unternehmertum und Idealismus zusammengedacht werden können.
Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen.
Tim, herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen. Schön, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Tim, du hast ja eine super spannende Story, warst lang im Silicon Valley, hast sehr, sehr viele Initiativen ins Leben gerufen, unter anderem die Business Romantic Society. Und was ich mich frage ist, ich habe lange Philosophie studiert und hatte dann Schwerpunkt in Wirtschaftsethik und böse Zungen haben damals behauptet, dass Wirtschaftsethik ein bisschen wie die gute englische Küche ist. Beides gibt's nicht so wirklich. Und du bist Business-Romantiker. Ich stelle mir die Frage, wie ist es denn damit? Also, was ist denn ein Business-Romantiker? Wie werde ich einer? Beißt sich das nicht ein bisschen? Und wie bist du Business-Romantiker geworden? Vielleicht können wir damit mal einsteigen.
Also erstmal herzlichen Glückwunsch zu der Philosophie- und Wirtschaftsethik-Geschichte, die du hast. Das hätte ich auch total gerne gemacht, ehrlich gesagt. Philosophie studiert und mich dann auf Wirtschaftsethik spezialisiert. Ich habe damals, schon einige Jahre her, meine Magisterarbeit geschrieben, als ich noch Kulturwissenschaften studiert habe zum Thema Wirtschaftsethik und habe dann auch sehr viel gelesen von der Universität St. Gallen und mich sehr mit dem Thema Corporate Citizenship und Social Responsibility und Ethik beschäftigt und Unternehmen überhaupt ethisch handeln können. Also ich finde das hochspannend. Ich bin dann also aber nicht in dem Ethikbereich geblieben, sondern ja tatsächlich in die Romantik, die natürlich gar keinen Vergleich zu setzen ist mit Ethik. Das ist durchaus komplex, hat ja auch dunkle Seiten, die Romantik. Ja. Und wie du auch sagtest, also wenn Leute den Kopf schütteln und sagen, Wirtschaftsethik ist wie die gute alte englische Küche, das gibt es nicht. Das ist genauso auch bei der Business-Romantik der Fall. Das gibt es nicht. Ja. Und das ist genau das, was mich dran fasziniert hat, dass es das einfach nicht gibt. Und dass es aber geben muss. Und also das ist damals, als ich das Buch geschrieben habe, 2015 erschien es, Business Romantiker, war das eben eine Vision. Ne? Das war wirklich eine Utopie eigentlich einer Arbeitswelt und einer Wirtschaft, die es so nicht gibt. Und die Frage, die natürlich dann auch gerade Führungskräfte und Manager und Leute immer haben, ist, dass sie sagen, ja, was gibt es denn schon an Beispielen? Was gibt es schon an Fallbeispielen? Wer macht das denn schon? Wer macht das denn schon gewinnbringend? Und damals war meine Antwort immer, naja, also niemand. Das ist eben eine Vision. Und ich konnte natürlich einige Beispiele, habe ich auch im Buch erwähnt, aufzeigen. Und es gibt natürlich diverse Praktiken und Rituale und Prozesse, auf die man immer wieder hinweisen kann. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, hier ist ein Unternehmen, das durch und durch romantisch handelt. Ja. Das ist, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache, sondern es ist halt ein Impuls. Und über die letzten Jahre jetzt, das liegt natürlich daran, dass wir ja schon seit Jahren eigentlich in einer Krisensituation sind mit der Wirtschaft, mit dem Kapitalismus und der Art und Weise, wie wir Arbeit organisieren, sind viele Leute halt viel hellhöriger geworden und die Offenheit dem Thema gegenüber und auch die Bereitschaft, das nicht gleich abzutun als jetzt irgendein Luftschloss und ein träumerisches Denken, die ist viel größer geworden. Und mittlerweile nehmen Leute halt auch wahr, dass es eben völlig anderer Ansätze und Impulse und Visionen bedarf, um wirklich das Thema Arbeit und das Thema Wirtschaft komplett neu zu finden. Und durch die Coronavirus-Krise ist das dann natürlich nochmal deutlich beschleunigt worden.
Da will ich auch gleich drauf eingehen. Aber vielleicht kannst du nochmal deine Vision skizzieren. Also wie genau hast du es dir vorgestellt? Was genau willst du damit erreichen? Und wie würde ein Business-Romantiker in deiner Idealvorstellung oder auch ein business-romantisches Unternehmen aussehen? Wie kann ich zu so einem Unternehmen werden?
Also die Grundidee der Business-Romantik ist, dass wir das Spielfeld vergrößern, dass wir Einsichten, Ideen, Verhaltensweisen aus anderen Disziplinen, anderen Bereichen unseres Menschseins wieder in die Wirtschaft zurückholen, die wir eigentlich jetzt seit der Industrialisierung halt eben verdrängt haben oder weggeschnitten haben eigentlich aus der Wirtschaft. Also Kunst, die Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, alles, was organisch ist, was nicht eindeutig quantifizierbar ist. Also die ganze Business-Sprache hat sich ja wirklich völlig verschrieben eigentlich der Rationalität und der Datengläubigkeit. Und das ist, glaube ich, jetzt auch durch die ganzen exponentiellen Technologien in Silicon Valley nochmal wirklich dramatisiert worden. Und ich glaube, da müssen wir einfach dagegen steuern. Ich glaube, wenn es darum geht, eine Wirtschaft oder ein Arbeitsplatz, Unternehmen menschlicher zu machen, dann bedeutet das eben auch, dass sie den ganzen Umfang unseres Menschseins mit in die Organisation, mit in die unternehmische Realität holen müssen. Und also mir geht es darum, eine andere Sprache einzuführen, von Melancholie zu reden, von Vorstellungskraft, Fantasie, Intuition, auch von Sachen, die man nicht genau wissen kann, die man nicht managen kann. Das sind ja übrigens die meisten Sachen, ne, können wir wirklich nicht managen, zumindest nicht mit den Instrumenten der Wirtschaft. Und ich habe mich dabei bedient, eben aus dem Fundus der romantischen Geistesbewegung eben des 18., 19. Jahrhunderts, im Grunde gesagt hat, der Mensch ist eben viel größer, ist kein reines rationales Wesen, lässt sich nicht auf Eigeninteresse und rationales Handeln reduzieren, sondern es gibt Bereiche des Lebens, die also Zwischenschichten, tiefer liegende Schichten unseres Daseins, unserer Welterfahrung, die wir so nicht ausblenden können, die aber jahrelang, jahrzehntelang aus der Wirtschaft ausgeblendet wurden. Und dieser Begriff Business-Romantik ist natürlich ein unheimlich spannendes Gegensatzpaar. Da gibt es ja eine Grundreibung, ne? Deswegen horchen ja auch viele Leute auf, die dann sagen, was, Business-Romantik, wie soll das denn gehen? Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und das ist genau das Spannende daran, dass man eben versucht, diese scheinbar gegensätzlichen Konzepte und Begriffe miteinander in den Dialog zu bringen. Und vielleicht, um die Frage noch zu beantworten, Jonathan, ein businessromantisches Unternehmen, würde ich sagen, ist ein Unternehmen, das das halt zulässt, ne? Das also nicht nur datengetrieben ist, das nicht nur rational getrieben ist, sondern das auch Raum schafft für andere Impulse, für andere Verhaltensweisen. Ein businessromantischer Manager vertraut nicht nur den Daten, sondern auch seiner Intuition, handelt manchmal eben auch vielleicht sentimental, folgt einem Gefühl, folgt einer Fantasie und eben nicht nur den Zahlen und den Fakten, die, wie wir ja inzwischen alle wissen, natürlich auch eigentlich nur eine reine Illusion sind.
Was ich super spannend finde, ist, dass ein Kerngedanke beziehungsweise auch eine Kernkritik der Romantik ja war, dass der Mensch als Untertan der Maschine angesehen wird und dadurch der Mensch sich von sich selbst auch ein bisschen weit entfremdet. Und ich meine, das ist 200 Jahre her. Wenn wir jetzt schauen, was sich in der aktuellen Phase tut, mit der ganzen Automatisierung, finde ich es faszinierend, dass dieser Gedanke schon vor 200 Jahren so präsent war. Und ich meine, du sprichst ja ganz viel über den Human Factor in den Zeiten von AI und eben Automatisierung und sprichst darüber, dass es darum geht, die Menschlichkeit da in den Vordergrund zu stellen. Und die Frage ist ja, oder die spannende Frage ist ja, was das Menschsein dann eigentlich bedeutet. Also wie wir dieses Menschliche, damit setze ich mich auch in meiner Promotion auseinander, was der Mensch überhaupt in der Zukunft sein wird. Aber wie würdest du das in der aktuellen Phase sehen, also was macht das Menschsein dann für dich aus, wenn du sagst eben, dass zunehmend wir uns einfach auf Daten konzentrieren und Zahlen, Fakten halt einfach irgendwo immer noch im Vordergrund stehen?
Was, genauso wie du sagst, ist das nicht unheimlich spannend, dass genau vor 200 Jahren wir schon an so einem ähnlichen Punkt waren, ne? Also mit anderem Umfang, anderem Ausmaß, aber genau wie du sagst, dass wir damals, also die Romantik aufbegehrte eben gegen das Primat der aufklärerischen Vernunft, gegen diese Automatisierung, die Mechanisierung des Daseins und sagte, nein, wir müssen da subjektive Qualitäten, subjektive Definitionen von Zeit und Raum gegenüberzustellen. Das lässt sich überhaupt gar nicht objektivieren und die Wirtschaft, zumindest seit der Industrialisierung, hat ja vor allem eines gemacht, nämlich immer nur zu objektivieren. Alles, was objektivierbar ist, was klar messbar ist, ist auch managebar, schafft auch Wert. Und das ist eben der Grundirrtum, dem, glaube ich, unser wirtschaftliches Handeln unterliegt. Was das Menschsein angeht, also wir sind genau wieder an so einem Wendepunkt im Grunde, wo wir durch diese ganzen sogenannten Quantified Self-Technologien, also diese Messbarkeit der Welt, die jetzt immer mehr ja auch auf unsere eigenen Verhaltensweisen, Beziehungen angewendet wird, ne? Also emotionale Intelligenz muss gemessen werden, unsere Beziehungen werden gemessen, mit wem wir Zeit verbringen wollen, werden gemessen, wen wir daten wollen, wird gemessen und analytisch ausgewertet. Also das zieht sich ja wirklich in die privatesten Bereiche sexuell. Unsere sexuelle Performance wird sogar mittlerweile, kann gemessen werden und ausgewertet werden. Also das zieht sich in die privatesten Bereiche. Und ich glaube, wir brauchen eben eine neue Emanzipation, eine neue Befreiung von diesem Glauben, dass man ja alle menschlichen Verhaltensweisen automatisieren kann und automatisieren sollte. Was den Menschen menschlich macht, ist vor allem eines meiner Meinung nach, jetzt gerade auch in Abgrenzung zur Maschine, und das ist die Fähigkeit zu leiden. Mhm. Ich glaube, viel mehr gibt es dann letztlich auch nicht. Es gibt natürlich Riesenstreit über, also was ist jetzt Bewusstsein, ja. Lässt sich Bewusstsein simulieren durch Maschinen, ja oder nein? Ich meine, da kann man natürlich jahrelang diverse Schriften und Theorien lesen und den Diskurs folgen, und das ist auch sehr umstritten, ob es irgendwann mal eine sozusagen eine bewusste künstliche Intelligenz, Punkt der Singularität, geben wird. Aber was, glaube ich, keiner bestreitet, ist, dass Menschen momentan, also nicht unter den lebendigen Kreaturen natürlich, aber im Vergleich zu Maschinen, die eben die Einzigkeit haben, dass sie leiden können. Und dieses Leiden können speist ja im Grunde Kreativität, Fantasie, Vorstellungskraft und natürlich auch noch eine zutiefst menschliche Qualität, nämlich die Qualität, hoffen zu können. Also Hoffnung ist ja auch etwas zutiefst Menschliches. Und Hoffnung bedeutet ja übrigens auch, an etwas zu glauben, obwohl man dafür keine Beweise hat. Also Hoffnung gibt es ja nicht. Hoffnung ist ja immer sozusagen in der Mangelung von Beweisen. Mhm. Also man weiß nicht, dass das so eintreten wird, aber man glaubt, es könnte so eintreten. Und das macht uns, glaube ich, zutiefst menschlich. Und das ist wahrscheinlich einer der Hauptantriebe gewesen und ist immer der Hauptantriebe dafür, für alles, was wir sozusagen unter Fortschritt und unter menschlicher Produktivität und Schaffenskraft verstehen. Und das ist wahrscheinlich jetzt auch mit künstlicher Intelligenz, die immer besser, die immer schlauer, die immer handlungsfähiger wird, das einzig verbleibende Alleinstellungsmerkmal oder eines der wenigen Alleinstellungsmerkmale, das einzige würde vielleicht nicht sagen, aber eines der wenigen Alleinstellungsmerkmale, die wir dann noch haben.
Wie glaubst du denn, wie die aktuelle Phase dazu beiträgt, dieses Movement, also diesen Business-Romantik-Ansatz noch mehr nach außen zu tragen? Weil ich meine, es wird ja ganz viel über die Krise gesprochen, aber in jeder Krise steckt ja auch irgendwie eine riesige Chance, und ich glaube, eine große Chance, die wir halt gerade haben, vor allen Dingen dadurch, dass sehr, sehr viel entschleunigt wurde, kommen wir auch wieder mehr in Berührung mit uns selbst. Und zu welchem Ausmaß trägt das auch dazu bei, dass sich diese Ansätze und die Vision, die du skizziert hast, dann tatsächlich auch mehr und mehr im Alltag und vor allen Dingen im wirtschaftlichen Handeln wiederfindet?
Also es ist eine unheimlich spannende Zeit gerade. Die letzten 2 Monate habe ich als privilegierter, gesunder Bürger Deutschlands natürlich extrem privilegiert, habe ich als extrem intensiv und spannend empfunden, genau aus den Gründen, die du jetzt auch zitiert hast. Das ist einfach so die große Pause, ein Moment der Entschleunigung, in dem wir endlich mal reflektieren können und stellen plötzlich fest, dass wir eigentlich fast alles in Frage stellen können und dass wir zurückgeworfen werden auf so eine neue Wesentlichkeit, die uns ja vorher auch schon abhanden gekommen war und die uns sozusagen aufgezwungen wurde. Es gibt ganz viele Menschen, die ich kenne, Freunde, Kollegen, die jetzt sagen, oh mein Gott, ich gehe einmal am Tag spazieren, ich gebe überhaupt gar kein Geld mehr aus, ich war überhaupt natürlich nicht mehr essen, weil ich es nicht konnte, ich fliege nicht mehr und ich vermisse es halt auch überhaupt gar nicht. Ich bin viel selektiver geworden im Umgang mit anderen Menschen, mit wem ich mich treffe virtuell, wie ich meine Zeit verbringe, ganz andere Dinge sind wichtig geworden. Viele Menschen stellen auch fest, dass vielleicht die Beziehung, in der sie sind, doch nicht die richtige Beziehung ist, stellen ihre Familie in Frage, ihr Lebenskonstrukt, ihre Karriere. Na, man stellt sich die ganz großen Fragen. Und das ist, so schmerzhaft das auch für viele sein mag, natürlich auch immer ein Moment der Besinnung und des Zu-sich-Kommens. Also das ist, glaube ich, positiv und eine der wenigen positiven Nebenerscheinungen dieser furchtbaren Krise, die wir jetzt gerade durchleben. Ich glaube, wenn man nach vorne schaut, gibt es eben, also es gibt sozusagen 2 Szenarien. Ein Szenario ist, dass natürlich auf jede Entschleunigung eine brutale Beschleunigung wieder folgen könnte. Ja. Also man hat das alles angehalten und der Drang, das merkt man natürlich jetzt auch an den Wutbürgern, die protestieren gegen die Maßnahmen der Bundesregierung, dann gibt es natürlich den Drang, wieder zum Normalen zurückzugehen und dann vielleicht auch zu übertreiben. Ja. Also dass das Pendel sozusagen übertrieben zurückschlägt und dass man jetzt wieder wirtschaften will, wie Anno damals und jetzt erst recht, ne? Und auch so einen neuen Hedonismus und eine neue Gier sozusagen an den Tag legt. Ich glaube, die Gefahr ist real und man sieht das natürlich auch in dem Reflex vieler Unternehmen, die jetzt sagen, ja, jetzt müssen wir den Gürtel enger schnallen und jetzt gibt es überhaupt gar keine Zeit mehr für irgendwelche weichen Qualitäten und Purpose und Humanisierung, das können wir uns gar nicht leisten. Ne? Auf der anderen Seite glaube ich, dass viele Unternehmen jetzt eben sich schon doch sehr in Frage stellen, auch das Thema Purpose oder ihre Mission, ihre Sinnhaftigkeit benutzen, um auch Entscheidungen zu treffen und auch Talent anzuziehen und zu halten und sich schon auch die großen Fragen stellen werden. Also ich glaube, das ist so eine richtige Weichenstellung jetzt. Das eine Extrem ist, es gibt einen brutalen Ökonomismus, ne? Also wirklich zurück zur absolut brutalen Effizienzlogik, die auch nichts anderes mehr zulässt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es viele, ja, also wie sagt man, also vielleicht jetzt Unternehmen und Führungskräfte, die einfach zu sich gekommen sind, die reflektierter aus dieser ganzen Krise hervorgehen und tatsächlich ihr Leben verändern oder zumindest ihre Kultur verändern oder vielleicht sogar ihr Geschäftsmodell verändern oder wie sie ihr Unternehmen in der Welt verorten. Und ich glaube, das wird einen richtigen Wettstreit geben zwischen diesen beiden möglichen Pfaden. Ja. Und ich meine, ich sehe das so ein bisschen, du wahrscheinlich auch mit deiner Arbeit, auch so als meinen bescheidenen Beitrag an, dass ich halt zumindest die Flagge hissen kann, für die eine Seite sagen kann, nee, jetzt erst recht eigentlich. Wir brauchen jetzt, was wir Beautiful Business nennen oder Business Romantik, wir brauchen diese Qualitäten jetzt, also mehr denn je, weil sonst laufen wir Gefahr, dass wir wieder da landen, wo wir vielleicht vor 10, 15 Jahren waren, als das ein wirklich reiner, datengetriebener Silicon Valley inspirierter Dataismus war.
Ja, ich bin also wirklich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich meine, wir setzen uns ja sehr, sehr viel mit Bildung und Weiterbildungsformaten auseinander und ich finde es sehr schade zu sehen, dass in solchen Phasen dann bei den meisten Unternehmen tatsächlich das immer der erste Bereich ist, der gestrichen wird, wo eigentlich der Mensch so das wertvollste Gut ist und die Weiterentwicklung und die Fortbildung und das Wachstum des Menschen, also dass der Mensch sich weiterentwickeln kann, ja auch irgendwo zu einer Riesenfreude beitragen kann und auch super wichtig ist. Und das wird alles radikal gekürzt. Und vielleicht noch um ein...
Ja, das...
Nee, ich wollte nur noch einen philosophischen Gedanken hier reinschmeißen von den Gedanken, die du geteilt hast, wie sich Leute jetzt reflektieren. Sokrates hat ja schon vor 2500 Jahren gesagt, dass die Anzahl der Dinge, deren ein Mensch wirklich bedarf, total gering ist. Und ich glaube, das hat was total Befreiendes, dass sich viele Menschen dem gerade sehr bewusst werden, dass ein leichtes Gepäck eigentlich was Wohltuendes, was Schönes, was eben, wie ich gesagt habe, sehr Befreiendes sein kann.
Ja, absolut. Also ich erlebe das auch persönlich so. Ich bin jetzt seit 3 Wochen in Stuttgart bei meinem Vater, der 80 Jahre alt ist, und um ein bisschen auch aufzupassen, damit er nicht ganz alleine ist. Und ich lebe ja in Berlin mittlerweile, wie du wahrscheinlich auch, war vorher wirklich einmal, zweimal die Woche unterwegs, Vorträge gehalten, ne? Und das war so ein bisschen auch meine Vorstellung eines guten Lebens, dass man halt viel reisen kann, die Freiheit hat, die einmal einen Tag nach Barcelona fliegen kann, zum Vortrag wieder zurück, ne? Also, und ich muss sagen, ich bin eigentlich, ich meine, frag mich wieder vielleicht in einem Monat oder in zwei, aber momentan nach 2 Monaten überrascht von mir selber, wie wenig ich das eigentlich vermisse. Und wie ruhig ich auch bin, also wie geerdet und wie ruhig ich auch bin und wie wohl ich mich auch damit fühle, jetzt ein sehr einfaches, viel geerdeteres Leben zu führen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, auf das Streichen zum Beispiel dann von Ausbildungsformaten, also das beobachte ich auch genauso auch mit Kunden von uns. Wir machen ja auch viel Leadership Development und Führungskräfteentwicklung. Und es ist natürlich, also man muss natürlich sagen, es gibt Unternehmen, es gibt Firmen, es gibt Branchen, die haben überhaupt gar keine Wahl. Da geht es wirklich nur ums nackte Überleben, wo man denen wirklich nachsehen muss natürlich. Also das ist einfach ein wirtschaftliches Gebot, dass sie einfach gucken, dass sie überhaupt überleben. Aber es gibt auch Unternehmen, die haben noch ein bisschen mehr Flexibilität und die wären sicher gut daran geraten, die Investitionen nicht komplett zu streichen. Und das beweisen ja auch viele Studien, ob man sich jetzt Apple anschaut oder auch Google oder andere Titanen aus dem Silicon Valley, dass wenn die investiert haben, und das haben die meistens gemacht in Krisen, auch 2008, im Dotcom-Crash 99, 2000, sind die eigentlich immer gestärkt daraus hervorgegangen. Also derjenige, der jetzt in Forschung und Entwicklung investiert, in Innovationen, eben auch in Weiterbildung, hält natürlich Top-Talent, investiert nachhaltig und langfristig und investiert auch in Innovationen. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist auch, dass Unternehmen nicht ihre Imagination, ihre Vorstellungskraft, ihre Fantasie aus dem Fenster werfen. Also es ist immer ja auch das erste Opfer einer Krise kann ja auch oft sein, dass man sagt, so ja, wir träumen jetzt gar nicht mehr weiter, wir wollen überhaupt gar keine Vision, es geht nur um morgen, es geht ums Überleben heute. Und dass man sich gar nicht mehr traut, überhaupt auch eine positive Welt zu denken, ein danach zu denken. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr gefährlich, weil dann betreibt man wirklich Raubbau an der Zukunft, ne? Also wer jetzt wirklich nur noch sozusagen Hamsterkäufe macht oder nur noch versucht, die Pfünde irgendwie ins Trockene zu bringen und zu überleben. Wie gesagt, immer unter dem Vorbehalt, dass man noch die Wahl hat, tatsächlich auch andere Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, da muss man wirklich aufpassen. Und das ist auch was zum Beispiel, was wir jetzt versuchen, auch mit unseren Kunden, denen natürlich auch zu vermitteln, dass wir versuchen, einen Raum aufzumachen nach der Krise. Ne? Das heißt, es gibt einen Morgen danach und nächstes Jahr geht es weiter und dann muss sich das Unternehmen aufstellen und es muss aktiv die Zukunft
auf jeden denken. Fall, auf das jeden Fall. Ich glaube, wenn der Punkt kommt, wo du dir nicht mehr die Frage stellst, in was für einer Welt du leben möchtest und vor allen Dingen, wie du diese Welt mitgestalten möchtest, welchen Beitrag du leisten willst, wenn du deinen Mitarbeitern und deinem Unternehmen nicht mehr erlaubst, solche Fragen zu stellen und dann auch entsprechend Dinge zu wagen und den Mut zu haben, entsprechend was zu entwickeln, das wäre ja fatal.
Ja.
Eine Sache, die du angesprochen hattest, du hattest ja über das Alleinstellungsmerkmal des Menschen, also du hattest den Begriff des Leidens angeführt und du sprichst über die unterschiedlichen Prinzipien von romantischen Unternehmen und ich meine, Leiden hängt ja auch immer irgendwo, also den Begriff der Leidenschaft, das hängt ja damit zusammen, wenn ich leidenschaftlich etwas nachgehe, dann bin ich auch bereit, diese Sache zu verfolgen, auch wenn es mal nicht so gut läuft, auch wenn ich mal scheitere. Also ich leide ja immer in den Dingen auch, denen ich leidenschaftlich nachgehe. Würdest du sagen, dass das auch ein Prinzip eines romantischen Unternehmers oder eines romantischen Unternehmens ist, dass ich eben mit einer gewissen Leidenschaft einer Sache nachgehe und dadurch dann auch die Bereitschaft habe, vielleicht ein bisschen mehr zu leiden, als wenn ich einer Sache nachgehe, wo ich überhaupt keine Leidenschaft habe?
Absolut. Also ich glaube, Unternehmen müssen brennen und die erfolgreichsten Unternehmen, die brennen wirklich auch von innen und die Flamme ist ständig am lodern. Und das ist wirklich eine Frage der Energie, glaube ich, ne? Und der Intensität. Also ich glaube, die allerwichtigste Qualität eines erfolgreichen Unternehmens ist Intensität.
Ja.
Ich finde das ein sehr schönes Wort. Also dass man sozusagen wie so ein Seil oder das angespannt ist die ganze Zeit, ne? Dass so eine Art Grundspannung da ist. Es muss übrigens auch nicht immer positiv belegt sein. Also ich glaube nicht daran, dass erfolgreiche Unternehmen immer nur glückliche Unternehmen sein müssen. Also wo immer nur alle jederzeit glücklich sind und das Wohlbefinden der Mitarbeiter immer zu 100% gewährleistet sind. Ich sage das jetzt mal ganz wertfrei, aber wenn man sich Amazon anschaut oder andere Unternehmen, die sind hochintensiv. Mhm. Die sind nicht unbedingt menschlich immer, ne? Die sind nicht unbedingt human-centered und die sind auch nicht sicher im Falle von Amazon nicht immer auf das Wohl ihrer Mitarbeiter aus. Aber man muss ihnen zugutehalten, dass ein Kriterium, glaube ich, aus Erfolg ist, dass sie halt eine gewisse Intensität, eine sehr hohe Intensität haben. Ich meine, die romantischen Unternehmen, die haben neben der Intensität natürlich auch eine gewisse Verletzlichkeit. Und ich glaube, man kann nicht leidenschaftlich sein, und für was brennen, wenn man sich natürlich nicht auch verletzlich macht und umgekehrt. Genau, also man ist nicht verletzlich, wenn man nicht wirklich was für was brennt. Und das impliziert ja oder beinhaltet die Bereitschaft, dann auch eben die Kontrolle zu verlieren, dass man sich hingibt. Das ist ja auch ein sehr schönes Wort, also das deutsche Wort, ja. Hingabe, dass man sich einer Sache verschreibt und mit Haut und Haaren, mit seiner ganzen Seele, mit allem, was man hat, hingibt. Und ich glaube, das ist, wenn man Startup-Gründer anschaut und natürlich auch Unternehmer, ist das eigentlich immer der Fall. Also wirkliche Startup-Unternehmer, abgesehen von den monetären, finanziellen Aussichten, wenn ich mich an meine Silicon Valley-Zeit erinnere, da würde ich schon sagen, dass die Mehrheit der Startup-Gründer immer auch romantisch getrieben war, in dem Sinne, dass sie eine Welt verwirklichen wollten, die es so noch nicht gab, dass sie für was gebrannt haben und dass sie ja im Grunde bereit waren, sich wirklich einer Sache hinzugeben, bis zu einem Punkt auch, wo sie wirklich sich selber so verausgabt haben, ne, dass es dann anfängt, auch weh zu tun, wenn es nicht funktioniert oder wenn es Widerstände gibt. Und das ist nicht, also ich will nicht sagen, dass das immer identisch ist mit Wohlbefinden, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Garant für ein erfülltes unternehmerisches Leben und für das, was wir vielleicht am meisten wollen in der Wirtschaft, am Arbeitsplatz und überhaupt, nämlich wirklich lebendig zu sein. Ne? Also wirklich mit all dem, was wir haben, lebendig zu sein. Und ich glaube, darum geht es letztlich. Und da ist, glaube ich, die Romantik eine der möglichen Wege dahin.
Es gibt ja, ich finde das ganz spannend immer. Ich finde, es gibt so zwei Arten von Unternehmern. Es gibt die einen, die irgendwie sich den Markt anschauen und sich die Frage stellen, okay, welches Problem kann man lösen, wo gibt es eine Lücke? Und dann entwickeln sie irgendwas, was diese Lücke löst. Und dann gibt es die Unternehmer, die sich die Frage stellen, und das hattest du ja gerade auch gesagt, so wofür sie wirklich brennen, so welchen Beitrag sie in der Welt leisten möchten, in was für einer Welt sie auch leben möchten. Und vielleicht ist der zweite Ansatz ein bisschen mehr der idealistischere und vielleicht verdient man mit dem ersten Ansatz mehr Geld. Aber ich muss sagen, ich konnte mich mit diesem ersten Ansatz noch nie so wirklich anfreunden. Ich finde diesen zweiten Ansatz einfach, Ich finde, es gibt nichts Inspirierenderes, als einen Menschen zu sehen, der sich die Frage stellt, okay, wofür bin ich da, was will ich machen, welchen Mehrwert kann ich den Menschen wirklich bieten, was kann ich fürs Gemeinwohl beitragen und dann sein ganzes Herz in die Sache steckt und alles dafür gibt, dass genau die Sache aufgeht.
Ja, also ich sehe es ganz genauso. Ich erinnere mich so ein bisschen an einen Satz von Henry Kissinger, der mal gesagt hat vor einem Interview, hoffentlich hat der Reporter die richtigen Fragen für meine Antworten. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch bei visionären Unternehmern, die dann einfach sagen, na, ich hoffe, dass es irgendein Problembild auf der Welt, das auf meine Lösungen passt. Ja. Ja, und ich glaube, darum geht es, dass man nicht guckt, jetzt ein Problem zu lösen. Das ist ja auch eine sehr, sagen wir mal, letztlich eine sehr mechanistische, maschinelle Kompetenz, sondern dass man eigentlich eine neue Welt erträumt, erdenkt und das dann so umsetzt und innerhalb von wirtschaftlichen Prozessen, dass man diese Welt eben wahr werden lassen kann. Aber ich glaube, so denken wirklich visionäre Unternehmer wie Steve Jobs oder auch wie die Gründer von Airbnb oder viele andere, die natürlich tatsächlich ihre Industrie aufgewirbelt haben.
Wobei bei Airbnb muss ich ja schon sagen, die haben ja eine Marktlücke erkannt. Also Airbnb würde ich jetzt als Unternehmen, gut klar, die ermöglichen schon einen riesen Mehrwert, aber das Modell, was sie fahren, kann man ja schon an einigen Stellen irgendwo kritisch hinterfragen und sagen, die Auswirkungen davon würde ich sehr kritisch sehen. Also was da stellenweise auf dem Wohnmarkt passiert, was das für Gesellschaften bedeutet, auch für Städte, was da dann auch an Kultur stellenweise verloren gehen kann. Klar, sie haben einen sensationellen Business Case daraus geschaffen, aber die Auswirkungen sind bei vielen Unternehmen dann nicht mehr so romantisch.
Nee, es ist absolut richtig. Ich sehe das genauso auch bei Airbnb. Und ich glaube, man muss halt unterscheiden. Also wenn ich jetzt sage, dass das ein Unternehmen ist mit sehr, sehr, sehr starken Visionen, heißt das nicht, dass das, was dann das wirklich das Resultat ihres Handelns ist, ihr Geschäftsmodell, jetzt nicht streitbar ist. Ne? Überhaupt nicht. Ja. Also ich glaube, im Gegenteil, wenn man eine Vision hat, polarisiert das immer. Und es wird Leute geben, die sagen, toll, also die schreiben sich Belonging und ein Zugehörigkeitsgefühl als Mission auf ihre Fahne. Und manche Leute sagen, das ist großartig. Das meinen die auch wirklich so. Und die haben ein Geschäftsmodell gefunden, das das wirklich dann auch transportiert und wirtschaftlich erfolgreich macht. Also zumindest bis vor kurzem. Haben jetzt auch ein Viertel ihrer Belegschaft entlassen im Zeichen der Krise. Und es wird andere geben, die sagen, nein, das ist von Anfang an völlig zynisch. Ne? Das ist ein absolut cleveres Geschäftsmodell, das eigentlich wirklich auch illegitimerweise, eigentlich auf eine gar unlautere Weise eigentlich Lücken in bestehender Gesetzgebung oder in der Gesellschaft ausnutzt, eigentlich um auf den Rücken von anderen Gewinn zu machen. Ne? Also ich glaube, das ist immer ein Teil von starken Visionen, dass die polarisieren. Ich will das auch gar nicht bewerten. Ich habe selber meine Probleme mit Airbnb, also genau wie du auch. Aber ich sage nur, die Grundvision, nämlich so radikal zu denken und eine Welt zu denken, in der Privatpersonen ihre eigenen vier Wände an Fremde vermieten über das Internet, da sind die ja ausgelacht worden, als sie zu Investoren kamen. Und ich glaube, das ist schon, das meine ich, das ist schon ein visionärer Wurf. Und ich muss auch sagen, also vielleicht jetzt zur Ehrenrettung von Airbnb, das wirklich ein kontroverses Unternehmen ist, in meinen Augen auch. Aber zum Beispiel jetzt nach der Entlassung von 25% oder fast 25% der Belegschaft vor einigen Wochen, hat ja Brian Chesky, der CEO, eine E-Mail geschickt an die ganzen Angestellten. Und das war, muss ich sagen, das war schon ein sehr, sehr gutes Krisenverhalten. Und Airbnb hat dann auch eine Webseite geschaffen, also eine Art Talentmarktplatz geschaffen, um die Leute, die das Unternehmen jetzt verlassen müssen, zu vermitteln an andere Unternehmen. Und die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde und auch die Art und Weise, wie er sozusagen auch als CEO nach vorne getreten ist, gesagt hat, ja, das ich habe auch nicht all die Antworten, ich weiß es auch nicht ganz genau, wie es weitergeht, also auch einzugestehen, dass er jetzt auch nicht die die da alle Lösungen parat hat, das fand ich eigentlich relativ beeindruckend und das hat einem das Unternehmen zumindest von der Kommunikation her nochmal etwas, ja, hat es etwas authentischer gemacht und etwas näher gebracht.
Zu welchem Ausmaß würdest du sagen, gehört zu einer großen Vision auch das Element Verantwortung und Gemeinwohl mit berücksichtigen, mit rein? Ich meine, klar kann ich sagen, okay, ich bin Geschäftsmann und im Silicon Valley heißt es ja immer, okay, wenn du neue Trends erkennen möchtest, guck einfach, wo das ganze Geld hingesteckt wird. Und ich bin sehr, sehr viel im Silicon Valley gewesen in den letzten Jahren und ich habe schon das Gefühl, okay, an allererster Stelle steht ganz klar Profit machen. Und wenn man viel Profit gemacht hat, dann kann man sich ums Gemeinwohl kümmern und dann kann man sagen, okay, jetzt gebe ich zurück. Und den Ansatz finde ich eigentlich schade, muss ich sagen, aus romantischer. Also das hat dann für mich nichts, wo ich sage, okay, damit kann ich mich identifizieren, da fühle ich mich abgeholt, das finde ich inspirierend. Weil das ist so ein bisschen, ich kann sagen, okay, ich mache jetzt mal alles, damit ich Erfolg habe und wenn ich Erfolg hatte, dann kann ich halt so ein bisschen zurückgeben.
Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich habe ja selber 14 Jahre in den USA gelebt, in San Francisco. Und das sind natürlich, wie du auch weißt, völlig unterschiedliche Kulturen. Also in den USA ist es eben genau so, dass man... Die USA ist eine radikale Marktgesellschaft. Es geht einfach nur ums gesellschaftliche Weiterkommen. Es geht um den materiellen Erfolg, um den Status. Und danach gibt man zurück. Hat auch mit dieser großen Skepsis gegenüber von Regierungshandeln zu tun, ne, die ja doch sehr stark ausgeprägt ist, weitgehend, vor allem auf der rechten Lage. Das ist hier ja ganz anders in Europa, Gott sei Dank. Also wir sind ja viel humanistischer geprägt. Hier wird das Gemeinwohl immer schon mitgedacht, ist schon immer ein integraler Bestandteil allen Handelns, auch allen unternehmerischen Handelns. Das ist letztlich auch ein Grund dafür gewesen, dass ich zurückgekommen bin, weil ich mich dieser Gesellschaft da viel verwandter fühle und dass ich eigentlich das viel fortschrittlichere, aufgeklärtere Modell empfinde. Ich würde aber nicht sagen, also weißt du, der Begriff Vision ist für mich eigentlich relativ wertneutral. Also ich würde mal sagen, es gibt viele, also Vision ist ja auch eigentlich ein, so viele Künstler haben Visionen und da kann man sich dann schon überlegen, ob die jetzt dem Gemeinwohl gedient haben oder nicht. Also und teilweise sind es ja auch radikale Visionen, die gesellschaftliche Konventionen ja komplett aufgesprengt haben, ob das jetzt Filmemacher sind oder Maler oder von Dali bis Rainer Werner Fassbender. Also ich glaube nicht, dass die im Sinne hatten, unbedingt dem Gemeinwohl zu dienen. Das sind Künstler. Ne? Aber ich glaube, dass der Unternehmer auch auf eine Art Künstler ist. Also der Gründer, der visionäre Unternehmer natürlich auch auf eine Art jemand ist, der eine neue Welt schafft, eine neue Welt sieht. Und was dann davon dem Gemeinwohl dient oder nicht, ist ja auch immer eine Frage dessen, wer das dann letztlich bewertet. Und da verschieben sich die Normen und die Konventionen ja auch. Und viele der Konventionen und der Normen haben sich natürlich auch dadurch verschoben, dass visionäre Unternehmer einfach Fakten geschaffen haben, siehe Facebook, die dann zum Beispiel unsere Vorstellung von Privatheit und Datenschutz ja, also wirklich revolutioniert haben im Grunde. Ne? Also ich weigere mich nur dagegen zu sagen, ich würde mir natürlich Unternehmer wünschen und Unternehmen wünschen, die, wie das in Europa eher der Fall ist als in den USA, das Gemeinwohl mitdenken und sich Gedanken darüber machen, was die Auswirkungen sind, auch die ethischen, sozialen Auswirkungen ihres Handelns. Aber ich glaube nicht sozusagen, dass man den Begriff der Vision immer da, also diesem Litmus-Test unterwerfen muss. Ich glaube, eine Vision ist einfach eine Vorstellung von einer Welt, die man hat. Und dann kann man das natürlich ja, sozial oder moralisch sozusagen noch abprüfen. Aber ich glaube, wenn jeder Unternehmer, wenn jeder Künstler, wenn jeder Schaffende immer alles nur unter dem Gesichtspunkt des derzeit geltenden Gemeinwohlverständnisses gemacht hätte, dann hätten wir wahrscheinlich nicht keine Exzentriker gehabt und hätten wahrscheinlich vielleicht auch nicht so viel Fortschritt gehabt, wie wir das oft gehabt haben. Also dieses Prinzip der kreativen Zerstörung und auch das Infragestellen von Konventionen und Normen gehört auch dazu, aber das ist natürlich immer ein kontroverses und auch nicht immer einfach zu beurteilendes Phänomen.
Definitiv nicht. Ich bin nur gespannt, ob das uns irgendwann mal auf die Füße fällt. So, vor allen Dingen, wenn man, jetzt haben wir über das Gemeinwohl gesprochen, wir könnten noch über den Planeten sprechen, den wir auch zu einem gewissen Ausmaß ausbeuten und was das dann bedeutet, wie lange wir tatsächlich diesen Ansatz dann noch fahren können. Aber lass uns mal zurückkommen auf die Prinzipien von romantischen Unternehmen, weil eine Sache, über die du da ja auch sprichst, ist die Intimität. Und ich frage mich, wie eine Intimität in einem Unternehmen entstehen kann, wie du das machst, wenn du Unternehmen begleitest und wie du es einfach schaffst, dieses Gefühl der Intimität in Unternehmen zu bringen und was das dann auch für Auswirkungen hat.
Also ich war neulich, letzte Woche war ich in einem Konzert hier in Stuttgart. Da hat nämlich die Staatsoper bzw. das Staatstheater Stuttgart hat eine Reihe gestartet, das heißt 1:1 Konzerte oder One-on-One Concerts. Und die haben jetzt während der Corona-Krise, weil natürlich alle Vorstellungen ausgefallen sind, hatten die gute Idee, Konzerte zu machen für jeweils nur einen Musiker, eine Musikerin und einen Zuhörer. Und man kann in verschiedenen Villen, in Galerien oder auch in Museen, kann man sozusagen jetzt einen Slot buchen und man hört für 15 Minuten lang einen Musiker, eine Musikerin performen. Und man schaut sich erstmal eine Minute lang tief in die Augen, was wahnsinnig schwierig ist, für mich zumindest. Und dann entscheidet der Musiker letztlich, welches Stück er spielt. Und das ist also wirklich eine zutiefst intime Begegnung und eine ganz andere Art von Konzerterfahrung. Ich habe das letzten Freitag gemacht und das beruht auf dieser Ausstellung von Marina Abramović, der Performance-Künstlerin, ja. die vor einigen Jahren im Museum of Modern Art in New York City sowas Ähnliches gemacht hat, The Artist is Present, wo sie Menschen eingeladen hat, im Grunde sich einfach gegenüber von ihr zu setzen und so lange zu bleiben, wie sie wollten und schweigsam sich in die Augen zu schauen. Dann kamen eben Tausende an Menschen, haben das, die hat das, glaube ich, für 740 Tage oder so gemacht. Und das sind zwei Beispiele davon, wie man Intimität schafft. Und ich glaube, was beides zeigt, ist, dass Intimität stattfinden kann, wenn man sich sehr, sehr gut kennt. Also mit den nächsten Menschen in deinem Leben, glaube ich, kannst du Intimität aufbauen. Man kann aber auch Intimität sehr gut aufbauen mit komplett Fremden. Und das Interessante ist, also wie jetzt zum Beispiel bei diesen 1-zu-1-Konzerten oder bei der Performance von Marina Abramović, schwierig wird, glaube ich, Intimität in diesem Graubereich dazwischen. Also wenn man sich so ein bisschen kennt, man ist sich vertraut, aber man ist sich nicht wirklich echt nah, man kann sich nicht sozusagen verletzen, das ist vielleicht ein Kriterium für echte Nähe. Und das ist ja eigentlich der Fall im Arbeitsleben, ne? Also wir kennen uns, sind uns nah, aber wir sind nicht wirklich intim emotional in den meisten Fällen. Deswegen ist Intimität so schwierig. Weil es natürlich auch gefährlich ist. Also wo zieht man da die Grenzen? Was ist zu nah? Was ist zu intim? Auch, also ich meine jetzt rein emotional. Aber trotzdem ist das einfach eine unheimlich wichtige Qualität, weil jeder Beziehungsforscher sagt, also John Gottman oder Esther Perel oder andere, dass Intimität eigentlich immer eines der wesentlichen Merkmale ist von glücklichen, funktionierenden Beziehungen. Nicht nur privat, sondern eben auch zu den Kollegen und Vorgesetzten und Kunden. Also wir brauchen Intimität. Das macht uns glücklich, das macht uns zufrieden am Arbeitsplatz. Wie man das machen kann, ich glaube, es geht nur über emotionale Erlebnisse, über genau solche Arten von exzentrischen, besonderen Momenten, wie sie diese 1-zu-1-Konzerte geschaffen haben. Und was wir jetzt mit Unternehmen, also wir mit der Business Romantic Society, der Firma, die ich leite, gegründet habe, was wir oft machen, sind eben zum Beispiel Dinnerreihen zu machen. Wir machen zum Beispiel schweigsame Dinner, Silent Dinner. Wir haben andere Dinnerformate entwickelt, wo wir einfach verschiedene Designprinzipien anwenden, die von vornherein eine ganz andere Art von Verletzlichkeit herstellen. Also zum Beispiel schweigsam zu sein, schweigsam zu essen, das habe ich gemacht mit der Wirtschaftswoche mit 30 deutschen Geschäftsführern. Das ist wirklich erstaunlich, auch weil man ich glaube, es war eines der wenigen Essen in geschäftlichem Kontext mit mehr als 20 Menschen, wo ich wirklich jeden mochte. Und warum? Weil niemand was gesagt hat, weil man eine ganz andere Zärtlichkeit hat. Und wir die Sprache dann ja auch nicht verwenden, um anzugreifen oder abzuwehren. Sprache ist ja oft wirklich auch ein Wettbewerb. Ne? Wir greifen an, wir verteidigen uns, wir verteidigen Argumente. Es wird halt immer sehr rational. Wenn man das ausschaltet, hat man eine ganz andere Art von Verbundenheit und Zärtlichkeit. Und es gibt andere Möglichkeiten, es gibt auch andere Expeditionen oder Reisen, die man machen kann. Mit dem House of Beautiful Business, also diesen Think Tank und der jährlichen Konferenz, die wir machen, die wir jetzt übrigens, also wir nennen das Ganze The Great Wave, jetzt in ein virtuelles, real world, hybrides Happening umwandeln im Oktober weltweit. Ich glaube, da geht es vor allem auch um Experiences und um solche Momente eben gemeinsam zu erleben. Und das kann, glaube ich, Intimität schaffen. Das kann übrigens auch Intimität schaffen in einem Breakout Room auf Zoom. Genauso, vielleicht nicht genauso, aber ähnlich wie das auch hergestellt werden kann in einer wirklich persönlichen Begegnung. Also ich bin sehr, sehr interessiert an den virtuellen Möglichkeiten, an der Intimität zu schaffen. Ich glaube, da gibt es auch noch viel zu tun.
In deinem Buch Business Romantica ist ja auch ein Ansatz, den du da skizzierst, mehr zu geben als zu nehmen. Und ich finde, bei der Intimität ist das auch ein Prinzip, was extrem viel Mut erfordert, weil du schon natürlich sehr, sehr viel von dir gibst. Und ich habe das Gefühl, wenn du dich traust aufzumachen, dann gibst du dem anderen auch die Möglichkeit aufzumachen, sich verletzlich zu zeigen. Ich glaube aber, dass auch sehr, sehr viel Angst, vor allen Dingen in Wirtschaftskontexten, wo es auch darum geht, die eigene Karriere zu wahren und zu schauen natürlich, dass ich vorankomme, dass ich keine Schwäche zeigen möchte, weil ich Angst habe, dass das ausgenutzt werden kann. Und da einen Rahmen zu schaffen, wo das ermöglicht wird und wo ich aufmachen kann, wo ich mich offen verletzlich zeigen kann, ohne die Angst haben zu müssen, dass das ausgenutzt wird und dann eher die schöne Gegenreaktion zu bekommen, dass dann ein anderer auch aufmacht, ist was sehr Spezielles, was sehr Besonderes, was, glaube ich, unheimlich schwierig herzustellen ist, weil wir einfach noch sehr stark in einem Wettbewerbsdenken stecken.
Also absolut. Die Angst ist wirklich, wirklich stark ausgeprägt und vor allem natürlich auch bei jenen Etagen in Unternehmen, die nach oben und nach unten managen müssen, ne? Also die wirklich eingezwängt sind und die auch Angst davor haben, einfach das Gesicht zu verlieren. Und ich glaube, der Hauptausdruck dieser Angst ist eigentlich Zynismus. Also das ist immer so unser ja, unser das Instrument, um dagegen, um diese Angst in irgendeiner Weise zur Schau zu stellen oder zu bewältigen. Und Zynismus grassiert natürlich in Unternehmen. Und man muss mit solchen Erlebnissen wie denen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, immer ganz geschickt navigieren, dass die sozusagen nicht, auch gerade hier in Deutschland, wo man natürlich immer schnell dann bespottet wird mit das ist esoterisch oder das ist ja. Was ist das denn, das ist ja irgendwie New Age, ne? Und man muss das eben so aufziehen, dass dieses Vokabular nicht gebraucht wird. Was dabei hilft, ganz ehrlich, ist natürlich immer einen Champion zu haben, also wenn dann der CEO oder der Geschäftsführer oder ein anderer in der Hierarchie höher stehender Kunde sozusagen das Mandat hat und auch die Lizenz gibt zu spielen und solche Sachen zu machen, dann ist natürlich schon von vornherein eine ganz andere Möglichkeit, ein ganz anderer Resonanzraum da. Ja. Aber es ist immer ein Drahtseilakt, weil dieser Grundzynismus und diese Angst, jetzt sich da zu sehr zu verausgaben, zu offenbaren, doch schon sehr groß ist. Und kann man natürlich auch verstehen. Es gibt aber auch bei der Angst, glaube ich, zwei Arten von Angst. Die eine Angst ist, die wirklich natürlich berechtigt ist, weil es kann sein, dass wenn man Schwächen zeigt, dass die ausgenutzt werden, dass man vielleicht auch dann als Exzentriker verspottet wird, dass man geschnitten wird und dass man eben nicht mehr so schnell die Karriereleiter hochklettern kann aus diesen Gründen. Also dass das soziale Kapital im Grunde abnimmt. Aber ich glaube, die andere Angst ist auch einfach eine eingebildete Angst, ne? Dass viele auch denken, na, was wäre da, oh Gott, und was denkt die und was denkt der dann, wo das aber oft überhaupt gar nicht der Fall ist. Und ich glaube, eine der wirklichen wichtigen Sachen, die wir machen können mit unserer Arbeit, ist im Grunde Brücken zu bauen zwischen Menschen und denen zu zeigen, dass, naja, guck mal, dein Kollege, der ist ja auch so, der hat ja insgeheim, würde er sich auch wünschen, dass man solche Gefühle zeigen könnte. Und ich glaube, je mehr man das sieht, und da sind natürlich Konferenzen oder Erlebnisse oder Dinner oder auch Projekte, die intensiv sind, natürlich ideal, um zu sehen, ah, da ist ja doch, der denkt ja ähnlich wie ich oder sie denkt ähnlich wie ich. Und da muss ich gar keine Angst davor haben, wenn ich tatsächlich dann mal mich von einer ganz anderen Seite präsentiere, die außerhalb dieses doch sehr reduzierten Korsetts stattfindet, anhaften.
Das ist ein super spannendes Phänomen, finde ich, die Unterscheidung zwischen Spielern und Spielregeln, weil wenn du mit Menschen sprichst, dann wünschen sich eigentlich ganz viele das Gleiche, aber die Spielregeln, die irgendwann mal gemacht wurden, verhindern dann, dass eigentlich das gelebt und umgesetzt werden kann, wonach sich alle sehen. Ich meine, das sieht man in Meetingkulturen und in ganz vielen Sachen, die irgendwann mal in Unternehmen etabliert wurden. Und die Spieler sind zu schwach, in vielen Fällen sich dann diesen Spielregeln, nach denen alle tanzen, zu widersetzen.
Ja, das ist absolut. Ich meine, wie siehst du das denn in deiner Arbeit? Also wie gehst du damit um und wie kannst du sozusagen diesen Zynismus ausschalten, der so viel verhindert, so viel kaputt macht von Anfang an?
Ich glaube, du hast es gut angesprochen, dass wenn sowas vorgelebt wird, ist es natürlich für andere viel leichter, dem zu folgen. Und ich habe das Gefühl, also ich meine, gut, jetzt ist die eine Sache natürlich, wie wir mit Kunden umgehen und die andere Sache, wie wir bei uns im Team arbeiten. Aber ich habe, seit ich 2011 angefangen habe, mich selbstständig zu machen, immer nur an den Themen gearbeitet, für die ich lebe, für die ich da bin und für die ich brennen kann. Und ich denke, dass das jeder merkt und jeder spürt und ich da mich auch sehr, sehr offen zeige und sehr, sehr offen kommuniziere, auch in meinen Büchern das sehr offen beschrieben habe und da sehr offen auch in Radiointerviews und anderen Kontexten die herausforderndsten Phasen meines Lebens zur Schau gestellt habe und auch geteilt habe. Und eine sehr schöne persönliche Erfahrung war da, dass ich sehr viele E-Mails bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, hey, du hast dich getraut, deine Geschichte zu erzählen mit deinem tiefsten Punkt, so, das ist meine Geschichte. Und dann haben mir Leute, die ich überhaupt nicht kenne und viele Geschäftsleute, die mich dann auch eingeladen haben, zu denen in ihre Unternehmen zu kommen, ihre Geschichte erzählt. Ohne dass ich danach gefragt habe, einfach weil ich meine Geschichte erzählt habe und weil ich darüber gesprochen habe, wie herausfordernd manche Phasen waren. Und ich glaube, diesen ersten Schritt zu gehen, lädt dazu ein, dass die Person, dass das jemand anders sich da damit in Resonanz geht und sich abgeholt fühlt.
Ah, das ist echt ein schönes Stichwort. Das kann ich auch absolut nachvollziehen, wenn du sagst, dass du, also die eine Geschichte zu finden und zu erzählen und sich auch der Ganze verschreiben und auch keine Angst mehr davor zu haben, die eigene Geschichte zu erzählen. Das ist so interessant. Ich erinnere mich auch, dass bei uns im House of Beautiful Business einmal eine Gründerin da war. Ich glaube, es war ein privates Dinner, deswegen will ich jetzt den Namen nicht nennen, aber die eine Geschichte erzählt und gesagt hat, sie hat ein Jahr versucht, also Geld zu raisen, in Series A. Und sie hat sozusagen immer alle das ganze, also die ganzen Formeln befolgt und hat das Template benutzt und hat die ganzen Sachen erzählt, die man so hören wollte. Ne? Und es hat aber nicht so richtig funktioniert. Und dann irgendwann hat sie gesagt, hat sie einfach E-Mails verschickt oder hat sich mit Leuten getroffen und hat gesagt, ich erzähle jetzt wirklich, warum ich das wirklich mache. Und ich erzähle meine ganze Geschichte auch mit den ganzen Narben, die ich schon habe, und mache das wirklich noch persönlicher. Und hat das dann gemacht und wurde dann auch tatsächlich ganz anders gehört. Also es war jetzt nicht so, dass das gleich das Geld ihr um die Ohren geflogen ist. Also sie hat dann eine Runde bekommen. Aber die Resonanz war eine ganz andere. Und ich glaube, dass sie auch dann auf eine Art viel überzeugender und selbstbewusster aufgetreten ist. Und das ist wirklich, ich fand das wirklich sehr schön, dass sie das erzählt hat. Und das braucht manchmal 10, 15, 20 Jahre, bis man an den Punkt kommt. Also bei mir war es zumindest so, ich bin jetzt 48, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt meine Geschichte und die akzeptiere ich jetzt auch und da verstecke ich mich auch nicht mehr vor. Ich versuche jetzt nicht mehr, mich anzupassen, sondern das ist meine Geschichte und jetzt schauen wir einfach mal, wie die ankommt. Ja.
Ich gehe mal auch schwer davon aus, dass die Dame in dem Fall, von der du gerade gesprochen hast, dann auch eher die Investoren für sich gewinnen konnte, mit denen es dann auch mehr Spaß macht zu arbeiten, die eher diese Menschlichkeit dann auch zu schätzen wissen und nicht nur rein Zahlen-Daten getrieben sind, weil du dann natürlich auch andere Personen anziehst, die mit sowas in Resonanz gehen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist auch eine wichtige Beziehung zum Investoren und das ist sicher besser, sich da von Anfang an gut zu kennen. Gar keine Frage.
Tim, neben der Intimität sprichst du auch über das Hässlichsein oder den Mut zu haben, das Hässliche zu zeigen als wichtiges Prinzip der Romantik oder von romantischen Unternehmen. Und jetzt eine persönliche Frage an dich, weil wenn ich mir deinen Auftritt, deine Folien, deine Sprache anschaue, dann ist es top designed, alles durchgestylt, super durchdacht. Wo ist denn in deinem Leben das Hässliche? Wann bist du mal unfertig? Wann bist du mal nicht so gut oder so durchgestylt?
Oh, das ist echt eine gute Frage. Also erstens mal glaube ich, vielen Dank. Ich glaube, wenn du meine Designer-Kollegen fragen würdest, die würden dir wahrscheinlich vehement widersprechen, dass meine Folien immer gut aussehen und alles immer so schön ist. Aber nee, das stimmt schon. Ich habe da auch neulich mal drüber nachgedacht. Das ist auch was, was ich, glaube ich, noch lernen muss. Also, weißt du, das ist so ein bisschen der Unterschied auch zwischen, also ich rede über die Sachen, die sind auch, ich fühle die auch, verkörper ich die? Vielleicht ein Stück weit, aber sicher noch nicht zu 100%, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich selber bin ja in Schwaben aufgewachsen, also Mittelstandskind, bin sicher geprägt, weißt du, von einer sehr, sagen wir mal, kalvinistischen Ethik und auch einem gewissen Sicherheitsdenken und auch eigentlich einer gewissen Angst, mich auch zu verlieren. Also ich bin immer sehr gut vorbereitet, in der Regel auf der Bühne auch und bewundere Leute auch, die viel erfahrener sind als ich und viel gelassener damit umgehen können, auch zu improvisieren und Sachen auch einfach mal loszulassen. Also es ist ein ganz interessanter Widerspruch, weil ich darüber rede, Kontrolle verlieren und sich hingeben. Und ich verschreibe mich meiner Aufgabe, meiner Arbeit, aber es ist schon richtig, dass ich auf eine Art auch vielleicht, was das Hässliche angeht oder die Schattenseiten, die zumindest öffentlich noch nicht so jetzt verkörpere oder verbalisiere. Also vielleicht ist das auch die nächste Stufe so ein bisschen, wenn man noch einfach ein bisschen sicherer geworden ist im Umgang mit dem eigenen Thema und der eigenen Geschichte, als ich das jetzt bin.
Spannend eigentlich, dass bei den Menschen, die wir am meisten bewundern und die es geschafft haben, auch ihre Schattenseiten zu umarmen und damit in Einklang zu sein, dass die dann noch mehr leuchten und dass die dann eigentlich dadurch, du benutzt ja ganz viel diesen Begriff von beautiful, dass die eigentlich noch schöner auf uns wirken und dass wir uns dann noch mehr an sie herangezogen fühlen, wenn wir merken, wow, okay, die sind mit allen Facetten von sich d'accord und in Einklang und haben die angenommen.
Ja, absolut.
Weil sie nichts mehr vormachen müssen.
Es gibt diesen schönen Satz von Leonard Cohen, you go to heaven once you've been to hell. Und wir hatten neulich eine Online-Session auch mit wo über ihn gesprochen wurde und was ganz interessant ist bei seiner Musik, also kanadischer Singer-Songwriter, der gestorben ist 2016. Und es ist ganz interessant, weil wenn man seine Stücke anhört in seiner eigenen Interpretation, sind die eigentlich nie wirklich schön. Also er ist jetzt nicht der großartigste Sänger, die sind einfach nicht sehr geschliffen, immer etwas rau. Und die ganzen Coverversionen, die es gibt von Hallelujah und vielen anderen seiner Hits, sind eigentlich viel polierter, viel schöner, ja. Aber keine dieser Coverversionen kommt auch nur annähernd an die Tiefe und an das Gefühl ran, die Originale haben. Und das liegt einfach daran, dass er das halt gelebt hatte, dass er das verkörpert, dass er da war. Er war in diesen dunklen Zeiten, über die er singt und singt nicht nur drüber, sondern hat das erlebt und verkörpert diese Narben. Und das spürt man. Und das spürst du wahrscheinlich auch, oder ich spüre das immer, wenn ich zum Beispiel auch jetzt mal einen Blogpost schreibe oder so. Ich merke immer ganz genau, wenn ich manchmal was schreibe, wo ich denke, das ist jetzt so wahr und so echt, das wird auf jeden Fall Resonanz haben, das merke ich beim Schreiben, weil das so echt ist und so authentisch. Und manchmal schreibe ich was, wo ich denke, das ist jetzt verkopft oder das versucht, it's trying too hard, ne? Und, ja. Und das wird nicht, und das merkst du, glaube ich, und das merken Leute
auch. Du spürst es schon beim Schreiben, ja. Definitiv. Kann ich voll mit dir nachfühlen, dass während du was schreibst, merkst du schon so, ah ja, okay, krass, weil du kriegst eine Gänsehaut beim Schreiben und denkst, okay, das kam jetzt wirklich von Herzen. So, das kam wirklich aus dem Innersten. Und Tim, ich will noch über eine letzte Sache mit dir sprechen, weil die ist mir für die Zuhörer besonders wichtig, weil wir auch immer wieder über Zukunftsskills sprechen. Es wird ganz viel darüber gesprochen, okay, welche Skills sind in der Zukunft besonders wichtig. Im World Economic Forum, die haben viel darüber diskutiert, ob es da eine Skills Gap gibt. Viele Unternehmen in Deutschland haben das Gefühl, dass ihre Mitarbeiter nicht adäquat vorbereitet sind für eine digitale Transformation. Und ich möchte mit dir über nochmal über dieses Idealistische, dieses Romantische sprechen und auch darüber sprechen, wie man, wenn man das jetzt vielleicht mal als Skill nimmt, wie man Romantik fördern kann, wie man das lernen kann.
Also ich glaube, was jetzt auch die Krise nochmal veranschaulicht hat, ich glaube, meiner Meinung nach, die wichtigsten Skills sind eben tatsächlich Vorstellungskraft, emotionale Agilität, Resilienz, also die Fähigkeit zu adaptieren, sich anzupassen, neue Welten zu denken, auch in Krisen. Ich glaube, das ist ja sozusagen der Source Code, also im Grunde so das Grundcode der Resilienz, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also das ist so ein bisschen die Einsicht auch, auf der ja auch Empathie beruht, dass es immer halt auch noch eine andere Perspektive, eine andere Welt gibt. Dass die eigene Wahrheit eben nicht die Wahrheit ist, sondern dass es immer noch eine Parallele, eine andere Wahrheit gibt, eine andere Ansicht. Was da hilft, sind halt Reisen. Ja. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Also das wird ja auch sehr viel gemacht, ob das jetzt Praktika sind oder Austausche zwischen Unternehmen, aber andere Welten kennenzulernen von Kindesbeinen an, ist extrem wichtig, auch andere Sprachen. Klar wird KI wahrscheinlich uns, also wir auch jetzt schon in Echtzeit alle Sprachen übersetzen können. Es gibt vielleicht keinen praktischen Grund mehr, Sprachen zu lernen in 10 Jahren, aber es gibt eben einen philosophischen Grund dafür, nämlich einfach eine andere Sprache zu sprechen, um die Welt anders zu sehen. Nicht
unbedingt. Klar, gibt den Einblick in eine andere Wirklichkeit. Genau. Und auch ein Einfühlvermögen. So, genau. Du kannst andere Leute viel besser verstehen und die Welt ein bisschen mehr durch ihre Brille sehen. Was ich glaube, was auch ein ganz wesentlicher Skill sein wird, ist dieses Einfühlvermögen, die Empathie zu sehen, andere Menschen zu verstehen.
Ja,
oh, sorry, also, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Nee, kein Problem. Also genauso wie du sagst, das sehe ich genauso. Und ich glaube, das sind eben so die, und das sind ja alles romantische Qualitäten. Also Einfühlsamkeit, ne, Empathie, Vorstellungsfähigkeit, auch eine Intuition, eine gewisse emotionale, eine sehr große emotionale Bandbreite. Das sind alles letztlich Tugenden, die auf die romantische Bewegung zurückgehen, die damals eben auch hochgehalten wurden. Und also ich glaube, das sind sehr, sehr viele Erfahrungen, die man da schaffen muss, emotionale Erfahrungen. Und ich glaube, was natürlich auch hilft, ist eben andere Felder wieder zuzulassen in der Wirtschaft. Also Philosophen zu haben zum Beispiel, ne, als Teil des Teams. Bücher zu lesen, ins Theater zu gehen, ins Ballett zu gehen, sich mit Spielen zu beschäftigen. Virtuelle Realität. Also immer den Raum der eigenen Wirklichkeit immer größer zu ziehen, als es vielleicht unbedingt nur pragmatischerweise notwendig wäre. Und ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, wie wir letztlich uns vorbereiten auf so, ja, so plötzliche, absolut katastrophale Krisen, wie wir sie jetzt gerade durchleben, weil das ist sicher nicht die letzte.
Eins meiner Lieblings-Business-Bücher ist von Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Und was ich total schön finde in dem Buch ist, wie er beschreibt, wie er aus ganz unterschiedlichen, so wie du es auch gerade gesagt hast, Bereichen wie dem Rap oder aus Filmen und unterschiedlichsten Sachen, mit denen er sich befasst, dann ganz wesentliche Business-Inspirationen mitnimmt und das dann damit integriert. Weil ich glaube, umso mehr du dich mit unterschiedlichen Dingen befasst und umso mehr du einfach, ja, ich sag mal, dich auch Bücher liest, ins Theater gehst und deinen Horizont für solche Dinge erweiterst und aufmachst, umso mehr kannst du dann diese Dinge auch übertragen in deinen Business-Alltag oder in das, was auch immer, was dich antreibt.
Ja, auf jeden Fall. Also es müsste eigentlich immer so eine Art, also es ist ja im Grunde so ein bisschen das kulturelle Kapital auch, ne, eines Unternehmens, einer Unternehmung, dass man nicht immer sieht, dass auch vielleicht nicht immer jetzt in den Bilanzen steht, aber das natürlich auch das Produkt oder die Seele eines Unternehmens ausmacht. Und das wird halt leider auch oft sehr dann, ja, gestrichen, ne, oder als unnötig empfunden. Und ist in der Tat aber eigentlich ein Hauptbestandteil der Kultur.
Zwei Fragen habe ich noch an dich, Tim. Eine ist, was ist denn so die schönste romantische Aktion von einer Firma oder von einer Organisation, von der du je gehört hast oder die du kennst, vielleicht von der du sogar Teil warst?
Oh, da muss ich, also ich erinnere mich daran, es gab ein, ich glaube, es war die Firma Typeform, die also Umfragen, Interfaces macht, sitzen in Barcelona, und da war ich nicht dabei, aber ich habe erfahren, als ich damals einen Vortrag da gehalten habe, dass die jedes Jahr auf ihrer, na, Hauptversammlung ist es nicht, also ja, Mitarbeiter-Retreat, dass die, ich glaube, die, jedes Mal machen die so ein Ritual, und ich glaube, vor 2 Jahren haben sie eine Botschaft, glaube ich, ins All geschossen, also eine Art Flaschenpost ins All geschossen, völlig unnötig, mit irgendeinem Wunsch oder einem Gedicht. Und ich fand das einfach so schön, weil das so nutzlos war. weil das einfach so eine absolut verträumte, nutzlose, unnötige Aktion war. Und das fand ich einfach, ich fand das sehr poetisch, und das hat sehr, sehr viel ausgesagt über diese Firma und wie sie und die Kultur, die sie versucht zu schaffen.
Ich glaube, dass es auch was sehr Verbindendes hat. Also wenn du dich da hinsetzt und überlegst, was für eine Botschaft schickst du da hin, und das dann gemeinsam zu erleben, kann ich mir vorstellen, dass das die Leute verbunden hat. Tim, wenn du in die Zukunft blickst, was stimmt dich optimistisch? Worauf freust du dich? Wann funkeln die Augen?
Also ich freue mich sehr auf The Great Wave, unsere eigene Veranstaltung, die wir jetzt, oder dieses Happening, das wir im Oktober machen. Das ist wirklich, aber ja. Ich sage das jetzt nicht einfach aus Self-Promotion oder Werbung, aber einfach, das ist einfach so ein, in einer Zeit, die ja jetzt kaum noch strukturiert ist, also mein Terminkalender ist halt wirklich relativ blank geputzt, ne? Also alles, was so fürs Jahr geplant war, ist abgesagt letztlich. Und es ist einfach schön, so eine Art Zieldatum zu haben. Also ich kann mich darauf freuen, weil das einfach ist, was ist, wo ich jetzt darauf hinarbeite, wo ich weiß, ja, das wird auf jeden Fall stattfinden. Das strukturiert meine Zeit so. Ich freue mich auch darauf. Ich freue mich darauf, Sachen wieder zu genießen, die man für selbstverständlich erachtet hat, wie mit Freunden in den Biergarten zu gehen. Oder ich freue mich auch zum Beispiel wieder zu verreisen. Ich freue mich aufs Meer unheimlich. Ja. Ich freue mich unheimlich darauf, wirklich das Meer wieder wahrzunehmen und irgendwie auf am Sandstrand zu laufen. Ich bin wirklich extrem stimmungsabhängig, was jetzt so die grundsätzliche Optimismus-Pessimismus-Haltung angeht. Also manchmal wache ich auf und denke, ja, also es gibt kaum Gründe, optimistisch zu sein in den nächsten Jahren. Ja. Mit all dem, was ich sehe. Und dann wache ich auf und denke, ja, aber es gibt wahnsinnig viele Gründe, optimistisch zu sein, weil uns das jetzt so durchgeschüttelt hat und weil ich so viele tolle Menschen auch kenne. Und so viele Menschen auch jetzt, die wirklich was verändern wollen und oder bewahren wollen. Das ist ja nicht nur Veränderung. Und ich glaube, also ich grundsätzlich sind das bei mir immer so Erlebnisse oder Momente, die mich eigentlich positiv stimmen. Also wenn man manchmal eben Intimität spürt mit Menschen, oder man hat einfach einen besonderen, beseelten Augenblick, wo man dann denkt, ja, genau so ist es. Das gibt es noch, dieses Gefühl der Menschlichkeit. Und darauf lässt sich aufbauen. Aber es sind meistens mehr emotionale Momente, als es jetzt tatsächlich rationale Einsichten sind, dem ich zuversichtlich stimme.
Wäre sonst doch komisch, wenn ein Business-Romantiker was anderes sagen würde und am Ende noch auf einmal sich auf die ganzen rationalen Dinge freut. Tim, hast du noch eine finale Botschaft, die du mit unseren Zuhörern teilen möchtest?
Ich glaube nicht. Ich glaube, es war ja wirklich ein sehr erschöpfendes Gespräch. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Erschöpfend. Tim, vielen, vielen Dank. War eine große Freude. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und danke für den Austausch. Alles Gute für dich.
Sehr gerne. Danke auch.